Disclaimer.
In diesem Podcast geht es um Pädophile, Kindesmissbrauch und damit zusammenhängende Taten und Ereignisse. Die Geschichten der Therapeuten und Pädophilen sind so in Wirklichkeit passiert. Auch das Thema Sexualität und verschiedenste sexuelle Neigungen werden besprochen. Sollten dir diese Themen Unbehagen bereiten, schalte nun lieber weg.
Nein, habe ich nicht gemacht. Nein, ich denke mal, das nochmal aufzuwühlen ist, glaube ich, jetzt nicht keine gute Idee. Also ich, auch die Eltern von ihr sind der Meinung, das ist kein Thema. Ich glaube, die war einfach zu jung dafür, die hat es gar nicht begriffen. Wenn es ein Thema wäre, wenn da was hochkommt, dann auf jeden Fall, klar, dann würde ich hier mit ihr reden. Aber momentan, so sagen es die Eltern, ist es kein Thema.
Kein Täter werden. Ein Leben mit Pädophilie. Der Podcast.
Herzlich willkommen. Danke fürs Einschalten. Ja, und in dem Fall heute auch danke fürs Durchhalten. Das ist nämlich ja unsere vorerst letzte Folge. Also fast. Später dazu mehr. Und die Themen, ja, die waren nicht immer einfach. Wir reden über Pädophilie und das kann man auch nicht immer schönen. Heute geht es auch um so ein Thema, das ist nicht einfach für die Betroffenen, direkt und vor allem auch indirekt, denn wir reden heute über die Angehörigen. Ja, wie geht man damit um, wenn der Partner pädophil ist? Wie sagt ein Pädophiler sowas überhaupt seinem Partner? Ja, und was passiert überhaupt mit einer Familie nach so einem Geständnis? Und auch für mich ganz wichtig, worüber ich heute mit meinen zwei Gesprächspartnern vielleicht reden möchte, dass wir die andere Seite beleuchten, nämlich uns mal die Angehörigen der Opfer anschauen. Auch das ist ja so ein Thema. Wobei, ganz wichtig, wenn ich hier sage, die andere Seite, nämlich die der Opfer, dann suggeriere ich ja damit, dass Menschen, die unter einer pädophilen Neigung leiden, alle Täter wären. Dem ist natürlich nicht so, deswegen unter anderem ja auch dieser Podcast hier, damit wir so ein bisschen differenzierter auf das Thema schauen können. Das ist manchmal alles andere als leicht und ich bin mir sicher, auch in dieser Folge wird es wieder passieren, dass man zu schnell das Wort Täter in den Mund nimmt und auch falscherweise natürlich. Das ist nämlich nicht richtig und eine Verallgemeinerung, zeigt aber, wie viel Informationsarbeit bei dem Thema noch betrieben werden könnte. Denn eine pädophile Neigung, die sucht man sich ja nicht aus, die ist da, genauso wie ein heterosexueller Mensch auf Frauen oder Männer steht oder homosexuelle Menschen auf das gleiche Geschlecht. Zwei Leute sind bei mir, habe ich schon angekündigt. Das ist wie immer die Elisabeth Quentler-Adamo, psychologische Psychotherapeutin, Paar- und Sexualtherapeutin, forensische Sachverständige für Strafrecht von der Uni Ulm, aktiv bei dem Projekt Kein Täter werden. Und heute zum ersten Mal dabei Jamie Knoblauch, ebenfalls bei der Uni Ulm beschäftigt, als Psychologe und Mitglied in dem Projekt Kein Täter werden. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Jamie, zum ersten Mal dabei, aufgeregt?
Ziemlich.
Dann erzähl uns doch mal, was machst du genau bei Kein Täter werden?
Ja, ich bin zuständig für die Sprechstunde ebenfalls und habe Einzeltherapien mit den Patienten und mit der Gruppentherapie mache ich mit der Elisabeth zusammen.
Und die Elisabeth, was die macht, das haben wir in den letzten Folgen schon so ein bisschen rausgehört. Wir reden heute über Angehörige. Das war ein Wunschthema von dir, Elisabeth. Das hast du mir, glaube ich, schon bei unserem ersten Treffen gesagt, dass du darüber sprechen möchtest. Das ist natürlich ein Thema wahrscheinlich, das man schnell vergisst, wenn man über das Thema Pädophilie spricht. Zumindest bei mir war es so. Das war jetzt nicht der erste Gedanke, den ich darüber hatte. Aber für die Menschen, die das Thema Pädophilie direkt betrifft, ist das wahrscheinlich mit eins der wichtigsten Themen. Ich habe ja mit einem Patienten von euch gesprochen, dem Michi. Der hatte gerade nach seinem Übergriff auf seine eigene Nichte, hat er mir erzählt, dass er eigentlich mit seinem Leben abgeschlossen hatte. Der hat gesagt, er wäre jetzt in den Wald gegangen und hätte sich da irgendwo aufgehängt. Kommt das denn häufiger vor, dass Pädophile aus Angst vor diesem Enttarnen, weil sie Angst haben, jetzt kriegen es alle mit, Selbstmordgedanken haben?
Also das ist ganz, ganz häufig. Das ist eigentlich, würde ich schon beinahe sagen, leider die Regel. Unsere Patienten berichten auch sehr häufig tatsächlich von Suizidversuchen schon in der Vergangenheit, die dann zum Glück, muss man sagen, aus irgendwelchen Gründen gescheitert sind. Von denen, die erfolgreich waren, wissen wir ja oft gar nicht, aus welchem Grund die sich das Leben genommen haben. Aber das ist tatsächlich ganz häufig ein Thema.
Und da ist dann natürlich eine funktionierende Familie, mit der man da überhaupt eventuell drüber reden kann oder mit Freunden, so eine Art Fallnetz, Fangnetz, oder?
Ja, also das hilft natürlich zunächst mal, Manchmal ist es auch so, dass diese Menschen sich dann direkt erstmal bei uns melden und gar nicht innerhalb der Familie oder im Freundeskreis sich zu ihrer Präferenz und möglichen Taten bekennen, sondern dass es häufig der erste Kontakt erstmal zu uns ist und erst im Laufe unserer Zusammenarbeit dann auch der Kontakt zu den Angehörigen gesucht wird und dann natürlich eben auch der eine oder andere mit eingebunden, so wie du sagst, als gutes Fangnetz für dann eben die weitere Zeit.
Bei Michi war ja das Opfer tatsächlich die eigene Nichte. Er wusste, da werden jetzt die Eltern kommen, die wohnen ja auch noch zusammen in einem Haus.
Bei 4 Opfern war ich übergriffig und beim letzten, das war dann meine Nichte, die wohnt sogar bei uns im gleichen Haus, bin ich da auch wieder so weit übergriffig geworden, dass ich mich nackt ihr gezeigt habe. Sie hat es dann zum Glück, ihre Mutter erzählt, dass da der Onkel sich da nackt gezeigt hat mit erregtem Penis und so weiter und die haben sich dann bei mir dann gemeldet.
Mich würde interessieren, ist es dann häufig der Fall, dass solche Übergriffe im Kreis der eigenen Angehörigen passieren oder vielleicht im engeren Freundeskreis?
Das ist tatsächlich der Regelfall, weil natürlich hier die Verfügbarkeit der Opfer sehr direkt gegeben ist, meistens auch schon ein Vertrauensverhältnis besteht und die Opfer, ich sage jetzt mal naiv sozusagen, sind und da nichts Böses wähnen und damit natürlich dann ein Übergriff sehr leicht möglich ist.
Wie ist es denn bei euch? Kommen auf euch öfters Angehörige zu oder kommen die Pädophilen selbst auf euch zu?
Also in der Sprechstunde, muss ich sagen, sind es auch häufig Angehörige. Also meistens die Frauen unserer Patienten, die da anrufen oder auch Freunde, die sagen, ja, ich weiß nicht so genau, ich habe da was mitbekommen und was soll ich denn machen? Also es sind tatsächlich häufig auch Angehörige, die anrufen, ja.
Sind das dann, bestätigen sich die Fälle dann auch oft oder kommt es auch oft vor, dass da Menschen bei euch anrufen, die eine Vermutung haben, die dann aber nicht stimmt?
Ich kann jetzt keine Zahlen nennen, aber ich würde mal vermuten, dass die dann angerufen haben, die Angehörigen und die Männer dann auch zu uns kommen im Endeffekt, dass die dann tatsächlich auch bei uns in Therapie sind, ja.
Ich meine, klar, um überhaupt mal bei euch anzurufen, da muss der Verdacht schon sehr groß sein, wahrscheinlich diese Hemmschwelle erstmal zu überschreiten, dann bei euch anzurufen.
Ja, ich meine, die meisten Frauen, die anrufen, die berichten zum Beispiel davon, dass sie Material auf dem PC gefunden haben und sind da auch, muss man sagen, relativ verzweifelt, wenn sie da anrufen. Und dann sagen wir denen eben, ja, dass es gut ist, das mit dem Partner zu besprechen und der Partner soll sich dann bei uns melden. Das ist einfach wichtig, dass der Partner das selbst tut.
Führt das dann manchmal zu... Ja, also es ist ja schon eine gewisse Konfrontationssituation, wenn die Frau jetzt zum Beispiel einen Verdacht hat oder was findet und dann bei euch anruft und dann den Mann drauf anspricht und sagt, du, ich habe da was gefunden, ich habe da aber auch schon Hilfe gefunden, da könntest du hingehen. Also ich könnte mir vorstellen, da kannst du natürlich einerseits mit Einsicht reagieren, aber andererseits kann ich mir vorstellen, dass manche Menschen auch wütend werden.
Also das ist, würde ich eher sagen, tatsächlich das, was am häufigsten vorkommt. Also eine Wut, eine unglaubliche Hilflosigkeit, eine ganz, ganz große Enttäuschung natürlich auch. Und in manchen Fällen, das erleben wir auch, die Patienten können wir dann nur im Projekt an sich nicht behandeln. Da suchen wir dann sozusagen noch Alternativen. Wenn dann eben kinderpornografisches Material oder halt, wir nennen es ja Missbrauchsabbildungen, gefunden werden von zum Beispiel, Jamie hat jetzt das Beispiel einer Ehefrau genannt, wir haben ja auch umgekehrt weibliche Patienten. Ja. Aber wenn das gefunden wird und diejenigen rufen dann an, besteht sehr häufig auch einen Wunsch natürlich der Abklärung, wie gefährlich ist der für die Kinder. Worauf muss ich Acht geben? Wie muss ich jetzt reagieren? Und ganz häufig wird auch das Jugendamt direkt eingeschaltet und dann geht sozusagen so eine ganze Lawine auch los. Viele Menschen, die dann natürlich ein erhebliches Interesse daran haben, die Kinder zu schützen, was ja zunächst völlig nachvollziehbar ist. Und da wird es dann manchmal schon auch ein bisschen schwierig, dann die Gemüter zu beruhigen und dann sozusagen an allen Fronten wieder ein Stück Ruhe reinzubringen, um dann mit einer gewissen Distanz und Professionalität draufzuschauen.
Wie ist denn, was würdet ihr sagen, der beste Ablauf, wenn ich jetzt den Verdacht habe, wenn ich was bei meinem Mann, meiner Frau, meinem Freund, wem auch immer finde? Was mache ich dann am besten? Spreche ich ihn erst darauf an und sage, lass uns zusammen Hilfe suchen, rufe ich erst bei euch an? Wie spreche ich ihn überhaupt darauf an oder sie?
Also diejenigen, die im Prinzip kein Problem haben, das zur Sprache zu bringen, in welcher Art und Weise auch immer, die melden sich zunächst nicht bei uns, sondern die gehen direkt zu demjenigen und halten ihm das sozusagen direkt vor, auf die jeweilige Art dann. Mhm. Diejenigen, die da unsicher sind, das sind dann eben diejenigen, die bei uns zunächst Rat suchen, die dann auch Unterstützung bekommen. Wir versuchen dann auch Formulierungen gemeinsam zu finden, die dann eben helfen, das auch möglichst emotionsfrei im Idealfall anzusprechen, weil wir wollen ja auch ein Interesse desjenigen, der diese Bilder konsumiert hat, erreichen, dass der sich dann eben auch in Behandlung begibt. Und dafür braucht es natürlich dann eben auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, einigermaßen kontrollierte Emotion und nicht Wut, blinde Wut und Destruktion.
Man muss ja dazu sagen, wenn jetzt eine Ehefrau zum Beispiel Missbrauchsdarstellungen auf dem PC ihres Mannes findet, könnt ihr ihn gar nicht direkt behandeln, weil das heißt ja, er ist, glaube ich, im Graufeld, ne?
Nein, also es gibt das Dunkelfeld.
Dunkelfeld.
Mhm. Das sind genau die Patienten, die wir gerne behandeln, für die das Projekt auch gedacht ist. Das sind also all diejenigen, die mitunter auch schon Taten begangen haben, aber eben noch keine juristische Folge daraus entstanden ist. Also Hausdurchsuchung oder dann eben auch ein Ermittlungsverfahren, das ja meistens eingeleitet wird nach einer Hausdurchsuchung und dann in der Folge eben auch möglicherweise Bewährungsauflagen. Mhm. Das wäre dann das sogenannte Hellfeld. Hell deshalb, das kann man sich ganz gut vorstellen, weil man dann sozusagen schon im Spot der Justiz ist, beleuchtet ist, bekannt ist und das ist für uns ein Ausschlusskriterium in der Behandlung. Wir bieten aber sehr gerne auch für Hellfeld Menschen sozusagen Kontakte an. Kontaktbörse klingt so blöd, aber wir haben natürlich auch Kontakte zu Niedergelassenen und anderen Kollegen und Kolleginnen, wo die Hellfeld-Menschen dann hingehen können.
Das heißt aber zum Beispiel Michi, der übergriffig gegenüber seiner Nichte wurde, da haben dann die Eltern der Nichte, haben ihn nicht angezeigt, sonst hättet ihr ihn gar nicht behandeln dürfen.
Genau. Oder?
Genau.
Ja.
Ich muss wirklich dankbar sein, dass da meine Schwägerin und mein Schwager so besonnen reagiert haben. Sie haben nicht gleich die Polizei gerufen. Das hätte ganz anders gehen können.
Kommt das öfters vor, der Fall, dass solche Fälle bekannt werden, aber vielleicht, weil es familienintern ist, die Familie beschließt, wir zeigen dich nicht an?
Das ist ganz oft so, ja, weil da möglicherweise, so wie auch im Falle von Michi, Michi nicht nur dann als der Täter gesehen wird, der gefährlich ist, der böse ist und der Böses getan hat, sondern auch die Familie, so wie es ja eigentlich immer auch in den letzten Serien schon so ein bisschen predige fast, differenziert damit umgehen und eben auch sehen, dass also Michi nicht nur diese Präferenz hat, sondern dass das auch ein ganz wertvoller, liebevoller Mensch ist, der verantwortungsvoll ist und der in der Lage ist, sein Leben ansonsten ganz gut zu meistern. Und um da den Schaden möglichst gering zu halten, kommt es durchaus vor, dass dann solche Taten angezeigt werden.
Hm. Michi hatte das Glück, dass er da viel Verständnis von Seiten seiner Familie, seiner Frau bekommen hat. Ich glaube, seine Kinder wissen es bis heute nicht. Aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das nicht unbedingt der Regelfall ist, dass die Frau da mit so viel Verständnis agiert, dass da die Eltern der Nichte mit so viel Verständnis agieren. Wie oft kommt es denn vor, dass so ein Fall Familien zerstört?
Naja, das kommt natürlich schon auch mitunter vor, wenn dann zum Beispiel die Angst tatsächlich zu groß ist. Also das müssen ja, wenn man sich das vorstellt anhand von Michi, muss ja das eine Frau sein, die ihm dann doch noch so viel vertraut und auch weiß, er wiederholt das nicht. Also das braucht ja erstmal sehr, sehr viel Vertrauensvorschuss, was für ganz viele Menschen natürlich auch sehr, sehr schwierig ist, bis unmöglich, den zu geben, wenn eben Taten schon stattgefunden haben und dann bekannt werden. Und je nachdem, wie viel Vertrauen die Frau dann in den Mann aufbringt, gehen dann natürlich Beziehungen mitunter auch kaputt. Bei uns am Standort ist es so, dass wir eben auch Angehörigen anbieten, dass sie beraten werden bei uns. Wir machen Paargespräche, wenn das die beiden Betroffenen, also der pädophile Patient und die Partnerin oder der Partner wünschen, machen wir Paargespräche, Angehörigengespräche.
Ja, es gab da wirklich auch so Paartherapiestunden, wo auch meine Frau dabei war, wo wir eben mit der Frau Wendler Adamo da eben so ein Sex auch ein Gespräch gehabt haben. Ne? Das war natürlich auch sehr wichtig halt, ja.
Wir müssen das jetzt richtigerweise ausweiten. Wir reden jetzt die ganze Zeit eigentlich von Partnern. Mhm. Menschen, die pädophil oder hebephil sind, haben meistens auch Geschwister, haben Eltern, haben Cousinen, haben Cousins, haben gute Freunde. Und auch für diese Angehörigengruppen bieten wir Beratung und Paargespräche an, immer zusammen mit den Betroffenen. Und dann hatten wir eben auch bis zu Corona eine Angehörigengruppe angeboten, die nicht ganz so gut besucht war. Woran das liegt, untersuche ich gerade in meiner Doktorarbeit. Und dann werden wir versuchen, dann auch wieder ein sehr gutes, adäquates Angebot für Angehörige auch anzubieten.
Wie sieht denn so eine Paarstunde aus zusammen? Worüber sprecht ihr dann da?
Ich glaube, das Wichtigste in so einer Paarstunde ist einfach auch die oder den Angehörigen zu hören in ihren Ängsten, in ihren Nöten. Und da auch vielleicht ein bisschen aufzuklären, auch über die Neigung an sich. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste, dass der oder die Angehörigen ein Ohr bekommen. Mhm. Also das ist jetzt vielleicht ist nicht im klassischen Sinne einer Therapie, sondern es ist, glaube ich, viel Aufklärung, es ist viel Zuhören, es ist, ja.
Vielleicht darf ich es noch ganz kurz ergänzen. Jamie hat das alles richtig gesagt. Was mir noch fehlt, ist, dass wir natürlich auch versuchen, die Kommunikation sozusagen anzuregen, auch zu verbessern, dass das auf eine positive, auf eine konstruktive Art gelingt. Das ist ja auch meistens ganz, ganz schwierig.
Ja. Du hast gesagt, Ängste ansprechen. Ist es denn auch zum Beispiel eine Angst, gerade von Müttern, wenn sie Kinder haben, dass der Pädophile sich an den eigenen Kindern vergeht?
Ganz häufig. Also gerade im ersten Kontakt ist es schon so, gleich so, also oft, dass die Angehörigen dann sagen, ja und wenn der jetzt sich an meinen Kindern, unseren Kindern vergriffen hat, das weiß ich ja jetzt nicht, was soll ich denn mit den Kindern machen? Hatte ich auch ein Beispiel vor kurzem, ich bin jetzt zu meiner Mutter gegangen, weil ich nicht weiß, ob ich mit dem jetzt noch in einem Haus sein kann. Ich habe meine Kinder beobachtet, aber ich kann nichts feststellen. Also da sind schon sehr viel Ängste da und auch vielleicht auch die Angst, wie kann ich denn jetzt mit dem nochmal umgehen? Mit dem Ganzen.
Wir hatten ja schon mal, ich glaube, in der letzten oder vorletzten Folge auch über das Thema gesprochen, eben, dass es da, du hattest es gesagt, wie heißt das, diese natürliche Barriere der Sexualität, die nicht unbedingt auf Inzestschranke, genau. Was heißt, also dieser Fall kommt sicher auch vor, darüber haben wir auch schon gesprochen, genau. Aber normalerweise ist da diese Inzestschranke da, dass du selbst als Pädophile sagst, das sind meine Kinder, da habe ich keine sexuellen Gedanken. Mhm.
Ganz genau. Und das ist ja auch so, das haben wir ja auch schon in den vorigen Serien so versucht auch darzustellen, dass auch hier wieder sehr differenziert wichtig ist zu schauen, was ist denn eigentlich tatsächlich bei diesem Menschen das, was er tut. Also wird das, führt er wirklich Handlungen an Kindern direkt aus? Sucht der Beziehung, verliebt er sich in Kinder und hat daraus Leiden? Oder ist das etwas, was sich ausschließlich vor dem PC abspielt, wo ja erstmal nur ein Bild das Gegenüber ist. Und man kann sich super drüber hinwegtäuschen, zu sagen, dahinter steckt ein lebendes Kind, das leidet möglicherweise, weil das an dieser Mattscheibe ist. Und da wird die Realität sozusagen auch wieder verzerrt und dementsprechend dann diese Handlungen begangen. Und das würde bedeuten, dass in der Praxis, im praktischen persönlichen Kontakt zu Kindern, durch dieses, ich nenne es jetzt mal 3D-Erleben, durch die Stimme, durch die Regungen des Kindes, diese Übergriffe überhaupt nicht denkbar sind für den Menschen.
Okay, das ist jetzt interessant. Also hatte ich so noch nie gesehen, aber es ist natürlich eine zusätzliche Hemmschwelle, weil man auf einmal merkt, oh, da ist wirklich ein lebendiger Mensch vor mir und dem tue ich was Schlechtes an.
Mhm, ganz genau.
Okay, wie mache ich das denn, wenn ein Pädophiler wirklich sich vornimmt, ich spreche das jetzt an, ich sage meiner Frau oder meinen Eltern oder meinem Bruder, meinem Freund, ich habe ein Problem, ich brauche Hilfe. Wie macht er das am besten? Also man geht ja nicht einfach hin und sagt, du, ich bin pädophil.
Ich weiß gar nicht, ob es da so ein Rezept gibt, das zu machen. Also, ich weiß nicht, Elisabeth.
Meistens ist es so, dass wir in den therapeutischen Sitzungen natürlich das auch zum Thema machen, weil wir auch der Meinung sind, dass es gibt auch Studien aus Hellfeld, also aus Justizanstalten und Forensiken, dass eben ein soziales Umfeld, je nachdem wie es damit umgeht, unglaublich unterstützend sein kann. Deshalb ist uns ja auch die Angehörigenarbeit so enorm wichtig, weil wir eben erreichen wollen, dass dieser Patient auch, wenn er nicht mehr bei uns in Therapie ist, nach wie vor einen Menschen an seiner Seite hat, mit dem er oder mit der er darüber sprechen kann. Genau, jetzt habe ich deine Frage vergessen.
Die Frage war, wie man das denn als Pädophil am besten anspricht, dieses Thema.
Genau, also da sprechen wir dann immer sehr individuell natürlich drüber. Es kommt auch darauf an, wer ist das, in welcher Beziehung zu dem oder derjenigen stehe ich.
Meine Frau hat es so erklärt, dass sie sogar Eifersucht gespürt hat. Sie hat dann gemerkt, ja, sie kann da wohl nicht mithalten mit diesen jungen Mädchen, ne? Dass ich sie natürlich nicht attraktiv finde, ne? Sie ist eben nicht mehr die 14-Jährige oder so. Aber das konnten wir alles wirklich über Gespräche klären halt, ne? Dass das einfach, das ist eine Neigung, das ist nicht meine einzige Sexualität. Ich habe noch die normale Sexualität mit meiner Ehefrau und eben diese Neigung, ne? Und das eine hat mit dem anderen jetzt erstmal nichts zwangsläufig zu tun halt, ja.
Und meistens ist es so, dass wir versuchen, unseren Patienten die Formulierung tatsächlich selber zu überlassen. Mhm. Also wir überlegen, wie könnte man es richtig sagen, was löst denn das aus, wenn ich das oder das so oder so formuliere. Und das können wir schon in den Einzelgesprächen und in der Gruppe thematisieren und gemeinsam nachdenken drüber. Wie es aber dann wirklich umgesetzt wird, ist meistens nochmal ein zweiter Teil.
Gibt es denn Fälle? Entschuldigung,
wolltest du noch was sagen? Ich wollte noch sagen, ich glaube, dass es auch ein Punkt ist, weil unsere Patienten ja auch in der Gruppe beispielsweise sehr offen lernen, darüber zu sprechen, selbst. Und wenn die diese Fähigkeit für sich schon haben, dafür Worte zu finden, dass es dann möglicherweise mit der Zeit auch einfacher wird, mit den Angehörigen drüber zu sprechen, weil es für die dann schon normaler wird und vielleicht auch dann diese Scham davor schon ein bisschen weniger, möglicherweise. Und sie irgendwann dann mal den Schritt gehen und das mit den Angehörigen besprechen. Und was auch ganz wichtig ist, wie Elisabeth auch schon gesagt hat, dass die halt nicht nur uns haben, sondern auch in ihrem sozialen Umfeld jemanden, mit dem sie dann sprechen können, wenn es zum Beispiel auch mal wieder schwierig werden sollte oder sowas.
Gibt es denn Fälle, wo ihr ratet, es bestimmten Angehörigen nicht zu sagen? Zum Beispiel die 85-jährige Mutter, die Herzprobleme hat oder sowas in die Richtung?
Ganz genau. Also das gibt's natürlich. Wir wollen ja nicht Menschen, also ich meine, das ist natürlich eine heftige Botschaft erstmal. Ich habe etliche Angehörige interviewt und habe die befragt, auch über die Art und Weise, wie sie das erfahren haben. Und das Erleben danach ist natürlich erstmals ein Hammer. Da kommt eine ganz große Angst, da kommt eine Verwirrung, da wird erstmal alles in Frage gestellt. Wie kann der mich attraktiv finden, wenn der auf Kinder steht? Ist unsere Ehe eine Lüge? Also da kommt ja ganz, ganz viel auch auf Angehörige dann zu und das muss man immer mit bedenken. Und wenn da eine 85-jährige herzkranke Mutter im Hintergrund ist, so wie du jetzt gerade das Beispiel bringst, dann muss man wirklich überlegen, was bringt das? Also wir stellen eigentlich ganz oft die Frage nach dem Nutzen. Und würden dann wahrscheinlich da eher nicht dazu raten, die Mutter da zu involvieren in das ganze Geschehen. Genau, und dann vielleicht doch irgendwie einen besten Freund oder Geschwister oder jemanden anderen einfach finden dafür.
Okay, also was ich jetzt so raushöre, es ist trotz Pädophilie möglich, ein in Anführungsstrichen glückliches Familienleben mit Haus, Kindern, Hund und Katze zu führen. Das ist gar kein Problem.
Absolut.
Genau, also kommt ja immer auf den Einzelfall drauf an. Kostet natürlich unseren Patienten, muss man fairerweise sagen, immer wieder Verzicht, immer wieder besondere Kontrolle haben zu müssen. Gerade jetzt im Sommer, wenn viele Menschen denken ja da überhaupt gar nicht drüber nach. Ich habe erst vor kurzem von einem meiner Patienten gehört, der war im Urlaub, war am Strand und da lief dann das Mädchen nackt rum. Und daran denkt natürlich die Mutter dieses Kindes überhaupt nicht, dass es da jemanden gibt, der sich davon angesprochen fühlt und der möglicherweise dann ziemlich Probleme erlebt an sich selbst, sich wieder kontrollieren zu müssen, dann nicht hinzuschauen. Und das ist etwas, was halt unseren Patienten auch ihr ganzes Leben lang immer wieder passieren wird. Und deshalb bedeutet das schon, kann ein gutes Familienleben, parallel dazu aber eben auch eine starke Verhaltenskontrolle, eine ganz hohe Selbstaufmerksamkeit, also wann passiert mit mir was, wann muss ich reagieren und wie muss ich reagieren. Und das ist natürlich die Aufgabe, die unsere Patienten ihr Leben lang haben.
Auch da kann ja zum Beispiel ein eingeweihter Partner aber helfen. Also bei Michi war es ja zum Beispiel so, der sagt, ich bin Gott froh, dass meine Frau jetzt da ist und eingeweiht ist und dass sie auch weiß, was los ist, weil es zum Beispiel was ich unglaublich kompliziert finde, ist, die Nichte von ihm, wo der Übergriff stattgefunden hat, die wohnen im selben Haus. Klar, die Nichte darf jetzt nicht mehr in die Wohnung, wenn er alleine da ist. Und er sagt auch, ich bin Gott froh, dass meine Frau da ist und dass sie im Notfall helfen kann und weiß, wie sie reagieren sollte.
Ja, also die Verantwortung, sich dann ein Stück weit in manchen Situationen zu teilen, ist ganz hilfreich.
Ja, meine Frau ist extrem wichtig für mich, dass die, sage ich mal, auch zu mir steht. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass eine Frau akzeptiert, dass ihr Mann pädophile Neigungen hat und sich auch an junge Mädchen vergriffen hat. Da bin ich ihr auch unendlich dankbar. Vor allem, ich kann offen mit ihr drüber reden. Ich muss mir nichts mehr vormachen, weil ich eben mit meiner Frau sehr offen drüber reden kann. Auch über Impulse, auch über Erlebnisse, dass ich da wirklich auch ehrlich bin. Und das hilft mir ungemein.
Wir wollen aber natürlich in der Therapie auch erreichen, dass unsere Patienten sich nicht nur auf ihre Angehörigen stützen und sagen, ja, die passt schon auf mich, weil wir wollen ja nicht eine Partnerin zur Mutti machen, die dann immer auf den Buben aufpassen muss, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben, sondern wir wollen ja ein kompetentes Paar haben, die gut miteinander im Umgang sind und eben in solchen Notsituationen natürlich aber da Bescheid wissen und auch sagen können, du, was ist gerade los bei dir oder wie geht's dir gerade oder was macht das mit dir, wenn du eben zum Beispiel am Strand dieses Mädchen siehst.
Ja. Jetzt haben wir viel über die Angehörigen von Pädophilen selbst gesprochen. Ich finde aber, dass es auch ein wichtiges Thema ist, wenn wir über Thema Angehörige sprechen, auch mal über das Thema Angehörige von Opfern sprechen. Allein die Tatsache, auch das ist ja unglaublich schockierend, wenn man merkt, mein Kind oder ich weiß nicht, meine Nichte oder sonst wer wurde Opfer von einem sexuellen Übergriff. Auch da wahrscheinlich der erste Gedanke wieder Wut, oder?
Absolut. Also wenn ich mich da in diese Situation reinversetze, dann ist natürlich eine ganz große Wut, eine Verzweiflung auch natürlich, könnte ich mir vorstellen, ein Schuldgefühl, warum habe ich nicht gut genug aufgepasst? All das, was da dazugehört, großer Hass auf den Täter möglicherweise, gerade wenn das jemand ist im familiären Umfeld. Da muss ich dazu sagen, sind wir nicht spezialisiert. Also wir haben uns, im Laufe der therapeutischen Arbeit muss man sich aus meiner Sicht entscheiden, entweder ich arbeite mit Tätern oder ich arbeite mit Opfern. Häufig sind Täter früher auch Opfer gewesen, da gibt es Überschneidungen. Aber wir können nicht gleichzeitig mit Opfern und mit Tätern arbeiten. Das würde für uns emotional einfach nicht hinhauen. Wir müssen sozusagen uns an einem orientieren und da sind wir eben eher auf der Seite der betroffenen Menschen, die eben eine derartige Neigung haben. Und für Opfer gibt es andere spezialisierte Kollegen, was ich sehr wichtig und dankenswert finde, dass es auch da sehr viel Hilfe und Unterstützung gibt. Wir kümmern uns eben um die Täter und betreiben auf diese Weise Opferschutz.
Da werden wir auch bei der Folge heute Kontaktdaten vielleicht reinschreiben, wohin man sich wenden kann, wenn man da als Angehörige oder als Opfer selbst Hilfe möchte, Hilfe braucht. Aber mal anders gefragt, wie oft kommt es denn vor, dass bei euch vielleicht auch Opfer anrufen und sagen, hey, ich kenne da jemand, der war übergriffig bei mir. Kommt das überhaupt vor?
Also ich habe es bislang, glaube ich, nicht erlebt, dass ein Opfer bei uns angerufen hat. Ich glaube, bei mir war das nicht der Fall.
Also das würde ich denken, erfordert auch ziemlich viel Distanz zu dem Übergriff, der da stattgefunden hat. Denn das ist etwas, was wir auch im Alltag sehr häufig erleben, dass wir schon auch ein bisschen angeklagt werden, weil wir mit Tätern arbeiten oder mit Menschen, die diese Neigung haben und potenziell Täter sind. Und ich glaube, dass da ein Opfer nicht den Kontakt zu uns suchen wird, weil wir ja unter Anführungsstrichen auf der Gegenseite gesehen werden. Mhm. Wir fühlen uns da nicht, aber da werden wir oft verortet. Das ist auch ganz oft auch so, dass wir, wenn wir mit anderen Kollegen sprechen, dass wir dann häufig gefragt werden, warum arbeitet ihr eigentlich mit Tätern und nicht mit Opfern, die es dringender bräuchten und die es auch verdient hätten. Da bringe ich dann meistens das Argument, dass auch die Menschen, die Taten begehen, aus meiner Sicht es notwendig haben, dass da jemand gibt, der mit diesen Menschen sehr genau drauf schaut, warum derjenige das getan hat, um eben auf diese Weise auch nochmal zusätzlich Opferschutz zu betreiben.
Und dann muss man ja auch dazu sagen, nicht jeder Pädophile ist gleich Täter.
Richtig. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, auf die wir ja sehr viel Wert legen. Darum bin ich dir sehr dankbar, dass du das jetzt nochmal ausdrücklich sagst.
Ja, ich habe diesen, das hast du auch, glaube ich, bei einem unserer ersten Treffen gesagt, Täterarbeit ist Opferschutz. Und das vergesse ich nicht, weil auch das ist was, da denkst du nicht sofort, also ich habe nicht sofort daran gedacht. Aber klar, wenn man dem Täter hilft, dann gibt es erst gar keine Opfer. Mhm. Also Hilfe zur Selbsthilfe. Was ich auch ganz interessant finde, ist dieses Täter-Opfer-Beziehung, das Verhältnis zueinander. Michi hat zum Beispiel mit einem seiner früheren Opfer auch über das Ganze gesprochen und hat gemeint, er hat auch heute noch Kontakt und er war damals aus seiner Sicht zumindest so ein bisschen wie eine Vaterfigur.
Beim ersten Opfer, das war also noch weit vor der Therapie, habe ich das Gespräch gesucht und habe auch gefragt, ja, wie es damit umgeht und so. Und sie war eigentlich relativ cool, also ich muss echt sagen, auch wieder nicht normal, dass die das eigentlich scheinbar nicht belastet. Bis heute nicht. Also ich habe heute noch Kontakt mit ihr, ich rede mit ihr normal, es ist ja alles irgendwie. Sie hat wohl gesagt, ich war wohl so ein Ersatzvater, weil ich natürlich, klar, ich habe viel für die Aufmerksamkeit getan, ne? Da hat man viele gemeinsame Tätigkeiten gemacht, das hat sie sich auch genossen. Dass ich das natürlich missbraucht habe, ist natürlich keine Entschuldigung dafür. Aber sie hat mir wohl verziehen, so hat sie es mir mal gesagt, und sei wohl kein Thema.
Wie ist denn das? Ratet ihr euren Patienten zum Beispiel, du brech den Kontakt lieber ab, oder ist das wahrscheinlich auch wieder einzelfallmäßig, oder?
Ja, das ist schon Einzelfall. Trotzdem geht meine Tendenz immer dahin zu sagen, weg vom Opfer. Also ein Opfer sozusagen nochmal zu kontaktieren, nochmal den Kontakt zu suchen, ist immer die Frage, was ist da das Motiv dahinter? Geht es darum, eine Vergebung unter Anführungsstrichen zu bekommen, eine Schuldminderung, damit man das selber als Täter nicht aushalten und mit oder selber tragen muss? Und da würde dann das Opfer tatsächlich nochmal missbraucht werden für das eigene bessere Gefühl. Und da bin ich absolut dagegen. Und da muss man immer sehr genau hinschauen. Und wenn es denn Opfer gibt, also weil du ja vorher diese Unterscheidung gemacht hast, bei den Menschen, die Täter waren, bin ich ganz klar dahinter, dass der Kontakt zum Opfer im Idealfall abgebrochen und auch nicht mehr aufgenommen werden darf, was natürlich zum Teil schwierig ist, wenn das jetzt beispielsweise innerhalb von Partnerschaften passiert. Also ein Paar lernt sich kennen, da gibt es eine Tochter, die Tochter wird missbraucht und die Mutter entscheidet dann, den Kontakt zu dem Mann aufrechtzuerhalten. Das ist eine Wahnsinnssituation, wo sozusagen dann das Opfer sich ja verraten fühlen muss, die Mutter auf den Mann nicht verzichten will, der Mann den Kontakt zu beiden aufrechterhalten möchte, weil er sich eben weniger schuldig fühlen möchte und weil er gern die Absolution hätte dafür, dass das Opfer ja eh keinen Schaden davongetragen hat. Und das finde ich sehr, sehr kritisch, da muss man sehr genau hinschauen und da bin ich meistens auch sehr klar im Kontakt zu den ehemaligen Tätern.
Mhm. Was mich noch interessieren würde, kann man als Angehöriger vielleicht von so einem Fall selbst verstörter sein als das Opfer? Also wenn ich als Mutter höre, mein Kind wurde missbraucht und das Kind vielleicht in einem Alter ist, wo es das noch gar nicht so richtig verstanden hat, kann das einen größeren emotionalen Schaden bei der Mutter verrichten als bei dem Kind?
Ja, also ganz klar, wenn das Kind einfach sehr, sehr klein ist und gar nicht realisiert, was da gemacht wird oder gemacht wurde mit ihm oder ihr, aber die Mutter das realisiert und mitkriegt, dann ist das natürlich für die Mutter erheblich dramatischer mit all eben diesen Gefühlen, die dann kommen können, die Wut auf den Täter, vielleicht das Schuldgefühl, ich habe nicht gut genug aufgepasst und so weiter. Und oft hat dann möglicherweise die Angehörige vom Opfer mehr damit zu kämpfen, weil es einfach auch die Tragweite dieses Geschehens ganz anders einordnen kann.
Was für Anlaufstellen gibt es denn für Angehörige? Also klar, als Angehörige kann man zu euch kommen, aber wahrscheinlich auch nur in Verbindung mit einem, in Anführungsstrichen, Täter. Aber wohin wende ich mich, wenn ich jetzt einfach, egal wenn die Geschichte lange her ist oder wenn kein Kontakt zu dem Täter besteht, gehe ich da zur Familienhilfe oder wo wende ich mich da am besten hin?
Also es gibt ja Opferberatungsstellen. Wir haben zum Beispiel einen Opferschutzverein, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten. Hänsel und Gretel ist das. Und das ist ein Opferschutzverein, der sozusagen den Sinn der Täterarbeit durchaus sehr stark erkannt hat, sehr unterstützend ist und wir da in einem guten, engen Kontakt stehen. Und das ist, denke ich, eine Anlaufstelle, also eigentlich jeder Opferschutzverein. Aber mit Sicherheit kann man sich auch an die Caritas wenden, erstmal an, unter Umständen gehen dann auch manche direkt zum Jugendamt, je nachdem. Mhm. Also das sind alles Anlaufstellen letztendlich, die es gibt. Da gibt es tatsächlich auch mehrere Anlaufstellen als für Täter.
Okay. Ist denn Jugendamt eine gute Anlaufstelle? Also ich stelle mir vor, wenn man zum Jugendamt geht, das Jugendamt muss die müssen ja dann tätig werden. Es ist ja nicht so, dass die sich das raussuchen dürfen und werden da wahrscheinlich auch erstmal wenig Wert auf die Psyche des Täters, des Pädophilen legen, sondern kommen erstmal die Kinder weg. Und das ist ja auch gut so an sich, denn sie machen ihren Job, aber ist es gut für den Pädophilen?
Also das ist so, dass ich da sehr aufpassen möchte mit Wertungen. Also was ich erlebe in der Realität, in der Praxis, nicht am Standort von uns kein Täter werden, sondern in meiner Praxis, wo ich eben Menschen behandle, die laufende Verfahren haben, dass da häufig das Jugendamt mit eingeschaltet ist. Mhm. Je nachdem gibt es sehr engagierte und sehr interessierte Jugendamt-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die den Kontakt zu den behandelnden Therapeuten, also in dem Fall dann zu mir, auch suchen und auch ein großes Interesse dafür haben, zu verstehen, in welcher Dynamik hat sich denn dieser Übergriff sozusagen ergeben oder wurde der getätigt. Mhm. Es gibt aber natürlich ganz klar auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die da sehr, sehr klar reagieren und die ganz schnell, zum Teil vielleicht auch ein bisschen zu schnell und zu krass reagieren. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, gerade bei jüngeren Kindern, die diese Tragweite eines Übergriffs gar nicht verstehen, kann es dadurch, dass dann der Täter direkt aus der Familie raus muss, zu dem Erleben beim Kind kommen, ich habe jetzt Schuld, dass der Papa weg muss. Und da müssen wir aufpassen, dass nicht das Kind dann über diese ganz klare und ganz strikte Trennung vom vielleicht Vater, Stiefvater, wie auch immer, dann eigentlich noch mehr traumatisiert wird, weil das ein Beziehungsabbruch ist, den das Kind möglicherweise sich selbst zuschreibt. Und da bin ich auch immer sehr motiviert, wenn das Jugendamt eingeschaltet ist, immer sehr transparent zu sein, mit den Patienten gemeinsam Gespräche mit den Mitarbeitern vom Jugendamt zu suchen. Denn, und das möchte ich auch noch ganz kurz sagen, ich kann schon auch die Seite der Mitarbeiter vom Jugendamt sehr gut verstehen, gerade wenn wir jetzt die letzten Monate zurückschauen, was da für Fälle aufgeploppt sind, wo dann ja auch das Jugendamt irgendwie negativ mit drin hing und dass da natürlich eine ganz große Angst besteht, etwas zu übersehen oder sich an einem Übergriff möglicherweise insofern zu beteiligen, indem das Jugendamt eben nichts getan hat. Da, glaube ich, hat das Jugendamt eine Riesenverantwortung.
Wir kommen langsam zum Schluss von unserem Podcast. Mich würde interessieren so ein bisschen, was sind denn eure Hoffnungen noch für die Zukunft, gerade zum Thema Pädophilie? Wünscht ihr euch, dass offener darüber gesprochen wird? Wünscht ihr euch mehr Hilfe in eurer Arbeit, vielleicht von den Regierungen, den Landesregierungen, der Bundesregierung? Und vielleicht auch so einen kleinen Ausblick, wo geht das Ganze denn hin?
Also ich würde mir, glaube ich, wünschen, dass die Stigmatisierung von unseren Patienten aufhört, weil, du hattest vorher schon gesagt, nicht jeder, der diese pädo- oder hebephile Neigung hat, ist gleichzeitig Täter. Das ist nicht der Fall. Das sind Menschen, vorrangig Menschen, die da sind und die auch darunter leiden, das zu haben, weil man sucht sich das nicht aus. Und das würde ich mir wünschen, dass es einfach nicht nur gerade durch die Presse so einseitig beleuchtet wird, wie es aktuell noch der Fall ist, sondern dass es einfach die Scheuklappen weggenommen werden und noch mehr darüber informiert wird, dass diese Menschen einfach diesen Stempel nicht mehr haben. Das würde ich mir wünschen.
Mhm. Ja, also das ist eigentlich auch so das, was ich mir sehr wünsche. Wir hatten ja in einer Sendung auch mal darüber gesprochen, eben auch den Umgang von, wir hatten damals Politiker ja auch angesprochen, ja, mit diesem Krankheits- oder Störungsbild, Pädophilie, wie die damit umgehen. Also als Vorbild, da haben wir uns ja auch schon ziemlich kritisch da diesbezüglich geäußert. Das möchte ich nochmal bekräftigen. Also gerade von Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, würde ich mir eine größere Differenziertheit wünschen im Sinne einer Vorbildwirkung für, wie soll ich sagen, Entstigmatisierung und eben auch einen wohlwollenden Umgang damit, einen differenzierten, das ist ja mittlerweile mein Lieblingswort, glaube ich, geworden. Und das, was sozusagen als Ausblick für mich jetzt relevant ist, ich weiß, ein Leben reicht nicht, um diese Entstigmatisierung völlig zu erreichen. Aber wir, glaube ich, tun in unserem sehr kleinen Rahmen und in unserem kleinen Umfeld gern und sehr viel dafür, dass es bekannter wird, dass aufgeklärt wird, also Vorträge. Wir sind auch euch sehr dankbar von Donau 3 FM, dass ihr uns die Möglichkeit bietet, da auch nochmal so eine Plattform zu erreichen, weil das ist für uns natürlich elementar, für uns, aber für unsere Patienten noch viel wichtiger, dass sie ein Sprachrohr bekommen, dass sie gehört werden, dass auch ihre Seite gesehen wird, damit eben Menschen in der Bevölkerung weniger Angst haben und vielleicht ein bisschen mehr Verständnis kriegen. Und der Ausblick, was unser Projekt betrifft, da haben wir den ganz großen Wunsch, dass wir im Jahr 2023, also das Projekt aktuell läuft Ende 2022 eigentlich aus. Wir haben aber schon einen Verlängerungsantrag eingereicht und sind da sehr großer Hoffnung, dass wir dann noch bis 2025 das Projekt in der Form weiter betreiben können, wie es jetzt läuft, und wünschen uns danach natürlich ganz, ganz viel Unterstützung von der Politik, von den Krankenkassen, und würden uns wünschen, in das Regelkassensystem aufgenommen zu werden, dass sich diese Möglichkeit der Behandlung verselbstständigt.
Und ich bin euch beiden, auch dem Matthias, der auch da war, sehr dankbar, dass ihr hier das Ganze mit uns gemacht habt. Ich persönlich habe in den letzten Wochen echt viel gelernt. Ich muss dazu sagen, ich hatte mehr Vorurteile, als ich das eigentlich gedacht hatte am Anfang, und habe jetzt über die letzten Wochen, wo ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, ganz viel gelernt und ganz oft die Selbsterkenntnis, boah, da bist du ganz schön vorurteilbelastet reingegangen. Und wenn das mir so geht, und ich würde mal von mir behaupten, ich bin normalerweise ein recht offener Mensch, sagt wahrscheinlich jeder, aber wenn das so bei mir war, schätze ich, ist das bei vielen anderen Menschen auch. Und ich hoffe, dass dieser Podcast beim Zuhören vielleicht bei einigen Menschen, und wenn es nur 5 Menschen sind, ist ja egal, gewisse Vorurteile gelöst hat oder sich zumindest näher mit dem Thema beschäftigen. Ich glaube, dann haben wir schon was Gutes gemacht, und ich drücke die Daumen, dass es vielleicht mehr als 5 Menschen sind am Ende.
Wir auch.
Ja.
Ich bedanke mich auch bei euch Zuhörern, dass ihr dran geblieben seid. Und wir sind noch nicht ganz am Ende unserer Podcast-Reihe. Ich habe ja am Anfang der Folge schon so einen kleinen Mystery-Tease rausgelassen. Also fürs Erste war das die letzte Folge, in der wir mit den Experten von Kein Täter werden so allgemein über das Thema Pädophilie gesprochen haben. Aber da gibt es ja noch ganz viele andere Teilaspekte, die wir noch gar nicht erwähnt haben. Und darum geht es jetzt dann in den kommenden Folgen. Wir sprechen zum Beispiel mit Sirius und seiner Frau. Die sind beide pädophil und führen trotzdem eine glückliche Beziehung, leiten sogar eine eigene Selbsthilfe-Chatgruppe. Außerdem haben uns Fragen und Situationen von Hörern erreicht, die werde ich natürlich mit Elisabeth noch besprechen. Und auch Michis Geschichte geht noch ein bisschen weiter. In unserer letzten Folge werdet ihr das ganze 1:1 Gespräch mit mir und Michi, und das war teilweise echt emotional, ungeschnitten anhören können. Bisher gab es ja immer mal wieder kleine Ausschnitte, und ich verspreche euch, das wird nochmal richtig spannend. Ich freue mich, wenn ihr uns eine positive Bewertung gebt. Das hilft natürlich immer auch, um das Thema bekannter zu machen. Kann man ja bei Spotify, bei Apple Podcasts und Co. einfach 5 Sterne und vielleicht ein paar nette Worte schreiben. Und wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, dann schreibe ich euch die Kontaktdaten von mir und vielleicht auch von der Elisabeth in die Podcast-Beschreibung. Da könnt ihr euch hinwenden. Natürlich gilt wie immer, wenn ihr selbst Probleme mit Pädophilie habt oder denkt, dass ihr sie haben könntet, schaut auf der Website www.kein-täter-werden.de vorbei. Da findet ihr Erste Hilfe und auch Telefonnummern, an die ihr euch wenden könnt. Und dann kommt ihr vielleicht beim Jamie zum Beispiel raus oder beim Matthias. Und die werden dann weitere Schritte mit euch gehen. Außerdem, wie vorher angekündigt, schreibe ich euch auch noch die Kontaktstellen für Opfer rein, wohin die sich wenden können, wenn sie denn Probleme oder Hilfe brauchen. Ich danke euch fürs Zuhören und jetzt beende ich meinen Monolog und ich hoffe, dass der Podcast wirklich gut ankommt und ich hoffe, dass wir vielleicht uns in einem Jahr nochmal zusammensetzen und nochmal neue Folgen aufnehmen. Das ist natürlich abhängig davon, wie das Interesse jetzt war. Macht's gut.
Kein Täter werden. Ein Leben mit Pädophilie. Der Podcast.